Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgreifenden Analyse. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo auch von mir.
Wir haben heute echt eine ziemliche Mission vor uns. Unser Ziel ist quasi eine kleine Reise durch die Kapitel 19 bis 22 des Matthäus-Evangeliums. Und zwar basierend auf den wirklich extrem faszinierenden Vorlesungsnotizen von Dr. Craig Keener.
Ja, die sind wirklich Gold wert.
Absolut. Und es geht heute um radikale Hingabe, um eine komplett auf den Kopf gestellte Definition von Macht und historische Missverständnisse und natürlich um diesen, ich sag mal, unvermeidlichen Zusammenstoß zwischen einem sanftmütigen König und einer sehr arroganten Elite.
Das ist ein richtig heftiger Kontrast.
Oh ja. Und ich kann dir, unserem Zuhörer, wirklich versprechen, diese Analyse wird alte, scheinbar altbekannte Geschichten völlig neu beleuchten. Das ist perfekt, um heute echt mal tiefes Hintergrundwissen aufzusaugen, ohne dass wir dich mit so einer trockenen Theorie erschlagen.
Genau, also es wird definitiv nicht trocken, das kann ich schon mal sagen.
Gut. Also normalerweise, wenn wir uns so ein Königreich oder ein großes Imperium vorstellen oder von mir aus auch einfach ein modernes Unternehmen, dann gibt es da ja ganz klare Regeln der Macht. Der Reichste kriegt den besten Platz, der König oder der CEO präsentiert sich mit maximalem Status und wer die meiste Arbeit leistet, kriegt den größten Lohn. Das ist nachvollziehbar.
Es ist ein absolut berechenbares System. Ja, wir als Menschen bauen unsere Gesellschaften halt genauso auf, weil wir, wir wollen sehen und messen können, wer wo steht.
Richtig.
Status und Belohnung gehören in unserer Welt einfach zusammen.
Aber wenn man sich dann diese Matthäus-Texte anschaut, also speziell ab Kapitel 19 dann, prallt man da gefühlt gegen eine Wand.
Oh ja.
In den Analysen von Dr. Keener sehen wir, wie diese Regeln einfach zack komplett auf den Kopf gestellt werden. Oben ist plötzlich unten, der Letzte wird der Erste.
Und genau da stolpern so viele Leute. Wir haben hier quasi die Blaupause für ein umgedrehtes Machtgefüge. Die gewohnten Spielregeln gelten einfach nicht mehr.
Ja, und bevor wir jetzt darüber sprechen, wie dieser neue König mit der Elite in Rom und Jerusalem zusammenkracht, müssen wir erstmal schauen, wer bekommt da eigentlich überhaupt eine Eintrittskarte?
Genau, das ist der erste Schritt.
Nehmen wir mal die Geschichte von diesem reichen jungen Mann. Der kommt zu Jesus und fragt nach dem ewigen Leben. Und man erwartet doch eigentlich, dass ein Anführer froh ist über jeden VIP oder über einflussreiche Unterstützer.
Das würde man denken, ja.
Aber Jesus sagt klipp und klar, verkaufe alles, gib es den Armen und folge mir. Er senkt da seine Standards nicht um einen einzigen Millimeter, um diesen Typen ins Boot zu holen.
Aus so einer modernen Marketingperspektive ist das natürlich ein absolutes Desaster.
Total.
Aber um das zu verstehen, müssen wir uns den historischen Kontext der Antike anschauen. Jesus war nämlich nicht der Einzige, der solche radikalen Hürden aufgebaut hat.
Ach, echt nicht?
Nein. Wenn wir mal zu den griechischen Philosophen schauen, so Leute wie Diogenes oder der frühe Stoiker Zeno, die haben genau das gleiche Muster gezeigt. Die haben reiche, stolze Schüler ganz bewusst erst einmal abgewiesen, um zu testen, ob die das überhaupt ernst meinen.
Das heißt, die haben diese elitären Bewerber quasi absichtlich provoziert? Wie sah so ein Test aus?
Also ein berühmtes Beispiel ist Diogenes. Da gab es einen wohlhabenden Mann, Krites, der wollte unbedingt sein Schüler werden.
Okay.
Und Diogenes hat nicht etwa gesagt, schön, gib mir meine fette Spende für meine Schule. Nein, er hat Krates befohlen, sein gesamtes Vermögen physisch ins Meer zu werfen.
Ins Meer?
Ja, er sollte wirklich daneben stehen und zusehen, wie sein Geld im Wasser versinkt. Die Logik dahinter war, solange du noch an deiner alten Sicherheit hängst, bist du einfach nicht frei genug für die neue Lehre.
Wahnsinn.
Und erst als Krates das gemacht hat, wurde er akzeptiert. Und Jesus nutzt bei dem reichen jungen Mann halt eine ganz ähnliche pädagogische Taktik. Er sieht, dass das Geld der eigentliche Gott von diesem Mann ist.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Das leuchtet mir jetzt als Lehrmethode wirklich ein. Das ist ja dann wie bei so einem extrem exklusiven Club, der die Aufnahmekriterien absichtlich völlig absurd hoch ansetzt.
Genau.
Nicht um elitär zu sein, sondern um einfach diese ganzen passiven Touristen von den wirklich echten, hingebungsvollen Mitgliedern zu trennen.
Perfekter Vergleich, ja.
Aber ich muss da trotzdem mal kritisch einhaken. Eines der absoluten Kernkonzepte in diesen Kisten ist doch, dass Gottes Gnade umsonst ist, oder? Also ein Geschenk.
Mhm.
Wenn sie kostenlos ist, warum ist das Preisschild für diese Nachfolge dann so unglaublich hoch, dass man quasi sein ganzes Leben wegwerfen muss?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und das ist auch genau das Paradoxon, an dem sich Gelehrte echt seit Jahrhunderten abarbeiten. Wir finden in unseren Quellen dazu einen sehr starken Gedanken von Dietrich Bonhoeffer.
Ah, okay.
Er warnt nämlich davor, diese harten Forderungen einfach so als Metapher abzutun oder das weich zu spülen. Er sagt, Gnade ist kostenlos, ja, aber sie ist nicht billig. Sie kostet dich dein altes Leben.
Verstehe.
Bonhoeffer sagt quasi, wir sollten nicht versuchen, das zu umgehen, sondern wir müssen uns fragen, wie wir unsere Ressourcen angesichts der Not in der Welt einsetzen. Wer alles für sich behält, hat das Prinzip der Gnade einfach nicht begriffen. Die Hingabe ist nicht der Preis, sondern die Reaktion.
Das ist ein starker Gedanke. Und das führt uns ja direkt zu dieser extrem bekannten Metapher. Jesus sagt danach direkt, es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen.
Der Klassiker, ja.
Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich diese eine Erklärung schon gehört habe, dass dieses Nadelöhr angeblich nur der Name von so einem ganz niedrigen Tor in der Stadtmauer von Jerusalem war.
Oh ja, das hört man ständig.
Genau. Und das Kamel musste sich dann halt hinknien und abladen und dann passte es schon durch. Es ginge also nur um Demut. Das klingt für reiche Leute natürlich super beruhigend.
Es ist eine extrem populäre Methode, den Text zu entschärfen. Es macht aus einer völlig unmöglichen Sache einfach nur eine unbequeme Aufgabe.
Ja.
Das Problem ist nur, historisch gesehen ist das völliger Unsinn.
Genau das zeigen Dr. Kenas Notizen hier auch echt unmissverständlich. Es gab in der Antike einfach absolut kein Tor in Jerusalem, das Nadelöhr hieß.
Richtig.
Das wurde erst im Mittelalter erfunden, um die Aussage irgendwie erträglicher zu machen. Wenn Jesus Nadelöhr sagt, dann meint er wörtlich ein mikroskopisch kleines Loch in einer Nähnadel. Und das Kamel war das größte Tier dort. Er meint etwas, das physikalisch einfach unmöglich ist.
Und das war der Schock für die Zuhörer damals. Wenn Reiche, die ja als gesegnet galten, es nicht schaffen, wer dann?
Ja, logische Frage.
Jesu Antwort war dann, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott nicht. Und historisch gab es ja reiche Ausnahmen, Leute wie Zachäus oder Josef von Arimathea.
Stimmt, der vom Hohen Rat.
Genau, ein echter Multimillionär. Aber als er Jesus, der ja als Staatsfeind der Römer galt, in seinem eigenen Felsengrab bestattet hat, da hat er wirklich alles riskiert.
Sogar sein Leben.
Absolut, das war sein persönliches Kamel durchs Nadelöhr. Er ließ seinen Status komplett los.
Gut, wenn der Preis also so extrem hoch ist, wie wird diese harte Arbeit am Ende belohnt? Und die Antwort darauf ist ja eigentlich schockierend. Denn sie ist gar nicht so, wie wir das fair fänden.
Nein, nach unseren Maßstäben ist es die reinste Provokation. Denken wir an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.
Oh ja, das ist krass.
Der Besitzer stellt morgens um 6 Arbeiter ein für einen Denar. Das war ein fairer Tageslohn, reichte für die Familie. Dann stellt er um 9, um 12 und um 15 Uhr neue Leute ein. Und dann, und jetzt kommt's, holt er um 17 Uhr nochmal Leute.
Die dann exakt eine einzige Stunde arbeiten.
Genau. Und bei der Auszahlung fängt er bei den letzten an. Er gibt den 1-Stunden-Arbeitern einen vollen Denar.
Und da muss ich sagen, versetz dich mal in die Arbeiter der ersten Stunde. Die haben da 12 Stunden in der glühenden Hitze geackert. Und der Typ, der kurz vor Feierabend kommt, kriegt das Gleiche.
Ja.
Also wenn ich 12 Stunden arbeite, dann rechne ich doch, hey, ich krieg 12 Denare. Das ist der Jackpot. Und dann kriegen sie auch nur einen. Ist es da nicht zutiefst menschlich, dass die völlig eifersüchtig auf die Späteinsteiger sind?
Absolut, wenn wir in unserem ökonomischen System denken. Aber der Denkfehler ist, dass wir Gnade mit einem Gehaltscheck verwechseln. Gnade ist nicht fair. Und das ist unser riesiges Glück.
Weil Fairness bedeuten würde, dass wir alle die Strafe kriegen, die wir eigentlich verdienen.
Exakt. Der Landbesitzer betrügt die ersten Arbeiter nicht. Er hat sich an den Vertrag gehalten. Er rettet nur eben auch die letzten davor, an dem Tag zu verhungern.
Hier wird es wirklich interessant. Denn die Jünger haben das ja scheinbar null verstanden. Die waren ja die Arbeiter der ersten Stunde. Und direkt danach kommt die Mutter von Jakobus und Johannes, also von zwei der wichtigsten Jünger, und fordert einfach mal die absoluten Ehrenplätze für ihre Söhne, zur Rechten und zur Linken von Jesus.
Ja, die Ministerposten quasi.
Aber warum schicken zwei erwachsene Fischer ihre Mama vor? Das ist doch irgendwie peinlich.
Aus heutiger Sicht ja. Aber damals war das ein sehr cleverer kultureller Schachzug. Ältere Frauen konnten als Vermittlerinnen auftreten. Wenn die Brüder selbst die Macht gefordert hätten, wäre das als politischer Putsch gegen die anderen Jünger verstanden worden.
Ah, wie damals bei Joab und König David im Alten Testament.
Ganz genau. Joab hat auch eine weise ältere Frau aus Tekoa vorgeschickt, um David zu überzeugen, weil es für ihn selbst als General zu gefährlich gewesen wäre.
Okay, das ergibt Sinn.
Aber bei Jesus funktioniert der Trick nicht. Er fragt die Brüder direkt, ob sie den Kelch trinken können, den er trinken wird.
Und die sagen, ja, völlig ahnungslos, ja klar, können wir.
Weil sie den Kelch als Symbol nicht verstehen. Der Kelch steht in der Prophetie für tiefes Leiden, für das Kreuz. Jesus fragt, seid ihr bereit zu sterben? Denn die wahren Plätze zur Rechten und Linken bekamen am Ende wer?
Die Kriminellen am Kreuz.
Richtig. Wahre Größe heißt dienen. Dr. Kina erzählt dazu eine sehr persönliche Geschichte. Er war als Doktorand auf dem Weg nach ganz oben in der akademischen Welt. Und dann traf er seine Nachbarin, eine einfache Frau, die von zwei Ehemännern brutal misshandelt worden war.
Oh, krass.
Ja, und sie hätte verbittert sein können, aber stattdessen hatte sie ein extrem demütiges, reines Herz und eine radikale Fähigkeit zur Vergebung.
Wahnsinn.
Keiner sagt, er hat sich neben ihr mit seinen ganzen akademischen Titeln zutiefst beschämt gefühlt. Er vergleicht das mit der Geschichte vom hohen Priester Eli und Hannah. Eli hatte den Status, die Kleidung, war aber innerlich völlig taub.
Und Hannah war diese verzweifelte Außenseiterin, die gebetet hat.
Genau. Gott sieht das Innere, nicht den Status.
Gut, wenn wahre Größe also Demut ist, wie betritt ein solcher König dann seine Hauptstadt? Und da sind wir beim Einzug in Jerusalem. Jesus reitet auf einem Esel ein.
Mhm.
Was mich da bei Matthäus immer so wundert, er erwähnt zwei Tiere. Ein Muttertier und ein Fohlen. Kritiker sagen ja oft, Matthäus hätte sich da einfach vertan.
Es ist wirklich eine oberflächliche Kritik. Matthäus schreibt für ein Publikum, das die hebräische Poesie kannte. Er zitiert den Propheten Sacharja, Kapitel 9. Das ist ein Parallelismus, wo eine Sache zweimal mit etwas anderen Worten gesagt wird.
Ah, okay.
Indem Matthäus zwei Tiere nennt, sagt er seinen Lesern klipp und klar, das ist kein Zufall, das ist die bewusste Erfüllung der Prophetie. Er ist der sanftmütige König.
Und sanftmütig hieß damals nicht schwach, oder?
Überhaupt nicht. Es bedeutete barmherzig gegenüber den Schwachen, also eine ganz bewusste, kontrollierte Stärke. Keine Ausbeutung wie bei den Römern.
Und diese Stärke zeigt sich dann ja im Tempel. Er wirft die Tische der Geldwechsler um.
Ja, da prallt Demut auf institutionelle Arroganz.
Die Architektur dort war ja extrem wichtig. Es gab diesen einen Vorhof der Heiden, den absolut einzigen Ort für Nichtjuden. Und genau da haben die Geldwechsler alles blockiert. Das ist ja so, als würde man den Warteraum einer Notaufnahme in einen lauten Basar verwandeln.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird es noch deutlicher. Kina vergleicht das sehr treffend mit der Rassetrennung, also mit getrennten Trinkbrunnen.
Ja, heftiges Bild.
Jesus zitiert dann Jesaja. Mein Haus soll ein Bethaus für alle Nationen sein. Und er kombiniert es mit Jeremia. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.
Räuberhöhle? Wegen der schlechten Wechselkurse?
Nein, viel tiefer. Was machen Räuber in einer Höhle? Sie verstecken sich dort nach dem Raubzug.
Ah.
Die religiöse Elite dachte, solange sie ihre Rituale im Tempel macht, sind sie sicher vor Gottes Gericht. Jesus sagt, nein. Äußerliche Religion rettet euch nicht. Genau wie damals in der Stadt Silo.
Und dieser Angriff lässt den Konflikt dann total eskalieren. Die Elite will ihn in eine Falle locken. Sie kommen mit Gleichnissen wie den bösen Weingärtnern, die die Gesandten töten.
Das war ein klarer Verweis auf politische Rebellion, wie damals bei der römischen Festung Antonia.
Oder das Hochzeitsfestmahl. Die Elite lehnt die Einladung ab, was ja faktisch Hochverrat war, weil Doppeleinladungen damals Standard waren.
Genau. Und dann kommen die rhetorischen Fallen. Die Steuerfrage zum Beispiel.
Die ist genial. Soll man dem Kaiser Steuern zahlen?
Eine absolute Zwickmühle.
Jesus sagt, zeigt mir die Münze. Er hat selbst gar keine dabei. Die Münze hat das Bild vom göttlichen Augustus. Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also, was bedeutet das alles für uns?
Das ist der geniale Punkt.
Er sagt quasi, die Münze hat das Bild des Kaisers, also gebt sie ihm. Aber du selbst, du Mensch, du trägst das Bild Gottes, also gib dich selbst an Gott.
Exakt. Was hier so faszinierend ist, Jesus entlarvt nicht nur ihre Heucherei, er offenbart nach und nach, wer er selbst ist. Er schlägt dann noch die Sadduzäer, die an keine Auferstehung glauben.
Mit dieser irren Geschichte aus dem Buch Tobit, von der Frau mit den 7 toten Ehemännern.
Ja, und Jesus beweist die Auferstehung direkt aus der Tora, dem einzigen Text, den sie akzeptierten. Er sagt, Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, nicht ich war es.
Schachmatt.
Und dann die Frage nach dem höchsten Gebot. Er nutzt das Prinzip Gezer HaShava.
Warte, Gezer was?
Gezer HaShava. Das ist eine rabbinische Regel. Er verbindet die Liebe zu Gott und zum Nächsten, weil beide Gebote im Hebräischen mit demselben Wort beginnen. Weihehafter.
Genial.
Und dann beweist er durch Psalm 110, dass der Messias nicht nur der Sohn Davids, sondern Davids Herr ist. Er ist der Sohn des Gutsbesitzers, der Eckstein.
Okay, wow. Wir haben heute echt eine rasante Reise gemacht. Vom unmöglichen Nadelöhr über die total unfaire, aber rettende Gnade bis zur heftigen Eskalation im Tempel.
Das war ein echter Deep Dive.
Ja. Wir haben gesehen, Gottes Königreich stellt alles auf den Kopf. Und zum Schluss möchte ich dir, unserem Zuhörer, noch einen Gedanken mitgeben, und zwar zu diesem Hochzeitsfestmahl.
Mhm.
Der König lädt am Ende ja die Außenseiter von der Straße ein. Aber selbst einer von denen wird am Ende in die äußerste Finsternis geworfen. Warum? Weil der kein hochzeitliches Gewand trug. Das war damals ein absolutes Zeichen der Respektlosigkeit.
Ja, das vergessen viele.
Wir neigen ja heute echt oft dazu, uns moralisch über diese arroganten Pharisäer und Priester zu stellen. Wir denken, wir sind die guten Außenseiter. Aber wenn selbst die neu Eingeladenen gerichtet werden, wenn sie ohne den nötigen Respekt vor dem König erscheinen.
Eine harte Warnung.
Absolut. Wie sieht dann das Hochzeitsgewand in deinem eigenen Leben aus? Tauchst du einfach nur auf, um das kostenlose Festmahl der Gnade abzugreifen? Oder spiegelt dein Leben echte Ehrfurcht wider? Denk mal drüber nach. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.